Dieser Podcast
ist eine Stimmenreich-Produktion.
Wow. Herzlich willkommen zu Gala Berlin in der Podcast-Quiz-Show, deren Name ein Anagramm des Originals ist. Ich bin Max Schneider, euer Moderator, und heute dabei
in der März-Ausgabe der Frank.
Hallo, guten Abend.
Und der Erik.
Moin moin.
Und für den Holger eingesprungen, der Andi.
Hallo, soll man eigentlich auf Rekord drücken?
Ja, bitte. Gerne.
Okay, dann zeichne ich mit auf.
Ja.
Andi.
Genau. Woher kennt man dich denn aus diesem Internet?
42 Fragen und ab und zu treibe ich mich bei den tapferen Tackerhackern Unwesen. Ah, ja. Irgendwie im Weltraum war ich auch schon als Pirat unterwegs.
Das ist der tapfere Hacker, ist der aktuelle Podcast von Johannes Wolf, ne?
Ja.
Grüße.
Genau. Ja, und ja, den Frank, den kennt ihr schon, der war hier schon.
Genau. Und der macht immer noch den Hör doch mal zu Podcast.
Genau. Und der Erik war hier auch schon ein, zwei Mal, schon länger nicht dabei gewesen, aber den kennt ihr ja von den Kulturpessimisten oder den vereinzelten Auftritten bei meinem Podcast BCS Weekly. Und da gibt es übrigens einen quasi Nachfolger, einen neuen Serienpodcast, nämlich Radio Kapitol. Da sind wir bald mit der nächsten Folge, mit der ersten Staffel durch.
Ach schon.
Und, ja.
Ist dir so kurz?
Na, 8 Folgen.
Ja. Aber doch relativ kurz für so ein Comedy-Format, oder? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das in der Zeit noch so zu 26 Folgen Staffeln sind.
Nee, ist ja eine deutsche, keine typisch britisch amerikanische Serie. Das. Die haben immer so 8 oder 10 Folgen, je nach Staffel so.
Ah, okay.
Ja, radiokapitol.de, da besprechen wir die Serie Stromberg, Folge für Folge.
Stromberg,
genau. Und in einem ähnlichen Stil, wie wir das bei BTS Weekly getan haben, da ist unter anderem auch dabei der Oliver, der hier auch schon zu hören war zuletzt immer. Und zuletzt hatten wir zu Gast und haben auch noch in der nächsten Folge den Jürgen von Das Ach. Und im April, da haben wir, oder später haben wir demnächst vielleicht zu Gast den Christian von der Second Unit, vom Filmpodcast Unit. Ja, dann komme.
Bei Radio Kapitol habe ich erst gedacht, das geht irgendwie ums Radio. ich bin ja da. Ich bin ja so Schmalspurdenker, ne? Und da ich auch in dieser ganzen Staffel und Videoszene, Video- und Filmserien und so weiter nicht zu Hause bin, denke ich natürlich bei Radio Kapitol an Radio. Denke, die sprechen übers Radio, über tolle Sendungen oder sowas. Nee, nein. Hast du nicht geschnitten. Genauso, habe ich ja wahrscheinlich auch schon erzählt, wie ich bei Happy Shooting dachte, das ist eine Sendung über Ballerspiele. Ne?
Ja, man kann auch fotografisch schöne Bilder machen.
Ja,
man kann auch auf Fotosafari gehen.
Das habe ich auf dem Kongress dem Chris Marquardt erzählt. Wir haben uns so amüsiert, leider nochmal. Der fand das so witzig. Er war ja schön.
Happy Shooting. Könnte ja mal eine erste April-Ausgabe machen.
Ja, genau. Über Ballerspiele. Sehr schön.
Über die schönsten Screenshots aus Ballerspielen, ja, genau.
Über das schönste Call of Duty.
Ja.
Ehrlich. Das ist ernsthafte Disziplin. Screenshots aus Computerspielen zu erstellen.
Gibt's aber bei jedem.
Ja, man sagt ja, man schießt ja auch Bilder, ne?
Insofern ja, war das schon
Happy Shooting schon ein ganz netter Titel.
Ja, bei jedem guten Subreddit zu einem Game gibt's auch immer irgendwie Contests mit irgendwie schönen Screenshots und so. Also, und vor allem viele Spieler haben ja auch eine Fotofunktion inzwischen drin.
Vor allen Dingen bei so Spielen wie, was ist das kalt, dieses Autospiel, was jetzt in Mexiko die aktuellste Version war?
Forza Horizon, ja, genau. GTA hat, glaube ich, auch eine, weiß gar nicht, GTA nicht, aber auf jeden Fall Cyberpunk 2077 hatte auch einen sehr schönen Foto-Editor drin, wo man sich groß drin austoben konnte. Horizon, Zero Dawn bzw. Forbidden West auch jeweils.
Und, aber willst du mal die erste Frage stellen, bevor das jetzt zur Nerd-Emission
kommt? Genau. Es geht hier schließlich um Fragen, die die Welt bewegen. Und wir kommen tatsächlich zur ersten Frage. Jetzt mal, wie werde ich hier einen Knöpfe drücken? Ja, das sieht gut aus. Was ist ein Senatsbock?
Ein Maskottchen im Senat?
Nein.
Man sagt ja auch, was Bock, hat der einen Bock geschossen? Wenn der Senat, also der Berliner Senat schießt gelegentlich Böcke, ja. Aber keine Vorstellung.
Der schießt mehr Böcke, als dass er nicht Böcke schießt, oder?
Ja.
Aber ich glaube, wir sind nicht in der Politik.
Nee, wir sind sicherlich auch in der Vergangenheit.
Ja und jein. Wir sind nicht in der Politik.
Bock ist doch auch ein Bier.
Ja.
Oder vielleicht aus dem Skat. Da gibt es doch auch einen Begriff Bock, oder?
Ja, das ist nicht schlecht. Also,
weil im März ist doch auch Bockbieranstich und so.
Ja.
Frage.
Ja.
Geht es um ein Sportgerät, über das ich nie ordentlich rüberkam? Oder geht es womöglich um die Bockbiersorte? Oder um was zu trinken, sagen wir es so.
Es geht nicht um das Sportgerät.
Sehr schön.
Und ums Trinken?
Eher, ja.
So, wo gibt's einen Senat? In Berlin gibt's einen Senat? In Bremen? Hamburg?
Hat das was mit den, Senat?
Ja, in den USA gibt's auch.
Ich glaube, Senat. Man könnte ja mal überlegen, was das Senat genau bedeutet. Das ist doch, glaube ich, kommt doch, glaube ich, daher, dass es mal der Ältestenrat so in der Art war.
Ja.
Vielleicht ist das, wie heißt das nochmal, Senatsbock.
Mhm.
Dann quasi eine ganz besondere Sorte von Bockbier, was von einem alten Meister gebraut wird.
Schon mal nicht falsch die Richtung. Aber noch nicht ganz.
Ein Meisterbier. Um Meister zu werden, muss man sowas brauen. Bockmeister zu werden.
Wird das vom Senat angestochen oder so? Oder im Senat angestochen, das Fass? So wie ja auch auf dem Nockerberg in Bayern was Besonderes angestochen wird. Also hat es im weißen Sinne irgendwas mit der politischen Institution Senat zu tun?
Jein, also es sind beim Anstich auch politisch tätige Personen anwesend.
Aha.
Hat das was damit zu tun, dass dieses Bock vielleicht irgendwie eine spezielle Auszeichnung ist oder ein spezieller Preis, den bloß gewisse Leute bekommen?
Nö.
Also kein Preis. Ich glaube, bei Kabarett gibt es auch solche Preise.
Okay, also hat es was damit zu tun, wer das Bier braut?
Ja. Kann man so.
Also wir sind uns ja, so weit sind wir ja schon gekommen, dass wir wissen, dass es offenbar um ein Bockbier geht.
Ja.
Die
Kloster.
Jetzt brauchen wir bloß noch rauskriegen, woher diese Vorsilbe Senats kommt, ne?
Ja.
Gibt es einen Senat im Kloster? Früher wird ja auch oft im Kloster auch Bier gebraut. Der oberste Abt.
Weiß ich nicht. Nee, Senat im Zusammenhang mit Kloster? Nee, kenne ich nicht. Glaube ich nicht. Das muss schon was mit dieser politischen Institution Senat zu tun haben. Vielleicht haben die und so eine vielleicht äußert sich dieses in dem Senatsbox so eine Art Schirmherrenschaft. Dass der Senat für die Güte des Bieres bürgt.
Ist das denn ein landläufiges Getränk? Also könnte ich in einen Getränkemarkt gehen und da einen Senatsbock finden?
Ich glaube eher nicht.
Also eher so eine Special Edition, die bloß wenig gebraut wird.
Ja.
Wird es nur für den Senat gebraut, dieses Bier?
Nein. Ich gucke gerade mal, man kann das. Ja, doch, man kann das in diesem Internet kann man das kaufen.
Also ich kriege diese Verbindung zwischen dem Bier und der politischen Institution einfach nicht hin.
Ja, also es ist nicht ganz so politisch, wie ihr jetzt denkt, aber
es geht, glaube ich, eher um den Wortsinn, wo Senat herkommt. Das muss ja, es gibt ja nicht bloß politischen Senat, sondern das ist ja wirklich, glaube ich, so ein. Es kommt, glaube ich, wirklich aus dem Griechischen, war das so ein Ältestenrat.
Also im Zweifel kommt es sowieso aus dem Griechischen, das wissen wir.
Dazu kenne ich mich zu wenig aus, was das Wort Senat bedeutet überhaupt.
Komme ich jetzt auch nicht mehr weiter. Wer... Nein.
Ich merke auf jeden Fall, ihr habt nicht
ausmachen könnte, das Bier zerbrauen, dass es dann Senatsbock heißt.
Und möglicherweise sitzen gerade Leute am an ihrem Hörgerät und haben eine der letzten Vrindt-Folgen gehört und schreien gerade schon die Lösung in ihren Kopfhörer.
Die Vrindt-Wissenschaft war, glaube ich, die letzte, ne? Oder was?
Vrindt-Realitätsabgleich. Gibt ja mehrere Sinn. Ja.
Hat der Tobi da erzählt, dass er einen Senatsbock gebraut hat, oder was?
Das nicht, aber er hat davon erzählt, ja.
Also ich habe... Na, da schlägt wieder mein schlechtes Gedächtnis zu.
Ja, ja. Die Folge kenne ich nicht. Ich habe ich nicht gehört.
Also ich höre ihn eigentlich schon, aber ich, wie gesagt, in meinem Alter ist das Gedächtnis nicht mehr so dicke.
Also ich befinde mich gerade auf einer Webseite, wo man den Senatsbock erwerben könnte.
Toll für dich.
Ist das eine...
Wir das wissen nicht mal, was das ist und du willst kaufen. So großartig.
Ist das ein Senat, der Bierbraut? Ein Senat, der als Hobby Bierbraut?
Ja, Hobby kann man das schon nennen. Ja, ja wobei, nee, Hobby ist...
Also das ist jetzt kein Bier, was von so einer irgendwie großen Brauerei gemacht wird, sozusagen.
Ja. Nicht einer.
Von mehreren großen Brauereien, die sich zusammentun, um eine Special Edition Bier zu machen.
Die bilden sozusagen den Biersenat.
Ja, ich lasse das mal soweit gelten. Habe ich da jetzt hingeführt. Also hat der Tobi erzählt in der Vrindt-Ausgabe, Vrindt-Realitätsabgleich vom, jetzt schon nach, Moment, Anfang Januar, okay, das ist ja Ende der vorletzten Folgen gewesen sind. Genau, die letzte Folge sogar. Die Vrindt-Realitätsabgleich aus dem Ende Januar. Und da hat er erzählt vom Senatsbock, beziehungsweise dem Senatsbock-Anstich. Und der Senatsbock war früher, also den gab es früher mal. Und da haben sich fünf Brauereien zusammengeschlossen Anfang des Jahres und haben gemeinsam ein Bockbier gebraut. Und das wurde dann jedes Jahr immer zusammen mit Hamburger Persönlichkeiten, Polizeipräsidenten oder dem Bürgermeister angestoßen. Und das ist dann irgendwann eingeschlafen und seit 2015 gibt's das in Hamburg wieder. Inzwischen sind aus dem 5 Brauereien 8 geworden. Und jetzt dieses Jahr 2023 gab es den Anstich dieses Senatsbox wieder in einer Präsenzveranstaltung. Und auf senatsbock.de, da kann man sich schlau machen, da findet man dann auch diverse Online-Shops, wo man den Senatsbock kaufen könnte.
Mhm.
Zum Beispiel beim Wildwuchs Brauwerk. Entweder einzelne Fläschchen oder ein Kasten 24 Flaschen 0,33.
Ach, das sind die Kleinen. Ah, Ja, gut. Das sind die Kleinen, die so gut als Molotow-Cocktails gehen.
Ja, ich weiß nicht, ob du 57 Euro Molotow-Cocktail versteuern willst.
Hat auch zu wenig Ding, man kann sie vorher trinken.
Genau, da hast du, glaube ich.
Ja, die Zeiten Kreuzberg sind vorbei.
Ja, und ja. Stammwürze 18%, Alkoholgehalt 5,5%. Und empfohlene Trinktemperatur 10 bis 12 Grad. Und ja. Das, ich habe ja vor, zu Urlauben in Hamburg im Juli, in der quasi Woche vor der Potsdok-Woche. Vielleicht finde ich.
Ja, Feinde haben wir schon Hamburg Urlaub.
Genau. Schauen wir unter anderem die.
Hast du schon mit Hobbyquerschnitt auf Kontakt aufgenommen, damit du den mal in die Philharmonie begleiten kannst?
Stimmt, könnte ich mal machen. Ja, nee, habe ich noch nicht, aber ich habe mir auf jeden Fall schon.
Er hat doch so eine Art. Ach, da hat er so gerade mal darüber, ihr blödelt. Er macht Philharmonie Escort Service.
Okay. Nee, stimmt, ich müsste ich mal tatsächlich mal machen. Ja, stimmt. Ja, genau. Also unter anderem Leute besuchen, die da wohnen, aber auch vor allem die Miniaturwunderland mal besuchen.
Ah ja.
Machst du dann dieses Jahr zweimal sozusagen Hamburg-Urlaub?
Genau, und dann zweimal Hamburg-Besuch. Zumindest man so.
Im Dezember ist er da auch
sowas. Ich muss mir ein Hotel klicken in Hamburg.
Stimmt, das muss ich auch noch machen, ja.
Großer Fan von Miniatur Wunderland.
Ja. Und ich habe schon ein schönes Airbnb geklickt und ja, genau. Aber nee, das stimmt mit dem Hobbyquerschnitt. Stimmt, der kommt aus Hamburg, ja. Siehst du?
Mhm. Der freut sich.
Jo. Das war diese Frage. Ja,
komm. Ich hab ja gerade mal die Windfolge geladen, den Realitätsabgleich. Mhm, aber Holgi hat ja leider keine Kapitelmarken, sonst könnte man gleich das entsprechende Kapitel
anstellen. Ja, genau.
Er ist zu faul dafür.
Gerade verlinkt und so, ja, genau. Hier gibt es Kapitelmarken okay. Für jede Frage. So, wir kommen zur nächsten und dieser Frage, womit überraschte Alfred Hitchcock die deutschen Zuschauer bei seinem Auftritt im Frankfurter Stammtisch?
Boah, ich nehme an, das ist eine Fernsehsendung.
Mhm.
Frankfurter Stammtisch, so.
Er gab irgendwas bekannt mit den drei Fragezeichen.
Und er war da sicherlich, um irgendwie einen Film zu promoten.
Ja, davon kann man ausgehen, ja.
Ist das schon länger her?
Ja.
Das Hitchcock ist doch tot, wenn ich recht informiert bin. Oh, hat er Deutsch gesprochen?
Was hat er denn Deutsch? So ein, zwei Worte oder?
Ne, ja, zumindest hat er vielleicht den Filmtitel in Deutsch genannt oder ja, ein bisschen mehr als Guten Abend.
Ich lasse ich mal schon quasi gelten. Oh,
also tatsächlich. Das ist aber ein bisschen leicht. Also der Andi, der...
Wenn das jetzt mein Erfolg nicht mies, Erik.
Wenn das jetzt die Discovery Panel Mysterium gewesen wäre, hätte der Andi noch so lange fragen müssen, dass er genau rausgefunden hätte, was er da jetzt erzählt hat oder irgendwie ein Gedicht also oder so aufgesagt hat.
Nein, er hat die Fragen vom Moderator auf Deutsch beantwortet.
Ach, der hat Englisch gefragt, ja?
Ja.
Das wäre natürlich geil. Wenn der Englisch war, das ist super. Und dann
auf deutsche Antworten.
Das ist ein geiler Move.
Konnte der Deutsch oder hat er sich die davor irgendwie drauf geschafft?
Ich habe das bei dieser anderen Quiz-Sendung im ARD gesehen.
Wer weiß denn Sofas?
Genau. Und ich guck mal, ob es den Ausschnitt bei YouTube gibt. Auf jeden Fall da. Ja, doch. So. Ja, doch, kann man auf YouTube nachgucken. So den ganzen Ausschnitt sogar. Auf dem Kanal Deutsche Fernsehgeschichte. Gibt eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, er hat da die Fragen komplett auf Deutsch beantwortet, weil er tatsächlich auch Deutsch kann und nicht nur irgendwie Stichworte auswendig gelernt hat oder so.
Ja, kann sein. War der eigentlich Ami oder Engländer? War Engländer, ne? Oh. Hitchcock war, glaube ich, Engländer.
Ich glaube auch, oder? Ja. Das muss ich gerade mal nachschauen. Ja, genau.
War Engländer.
Ist knapp 100 Jahre vor mir geboren worden.
Na, neulich meinte Mesputin auf Mastodon irgendwas, als sie geboren wurde, lebten, glaube ich, 5 Milliarden Menschen auf der Erde. Daraufhin habe ich gleich mal in dieser Liste nachgeguckt, wie viel in meinem Geburtsjahr lebten, das waren 2,6 Milliarden.
Echt?
Und also ich kann mein Geburtsjahr verraten, 1953. Okay. Das heißt, wir sind in 70 Jahren haben wir uns vervierfacht.
Mhm. Ja, mal nachschauen.
Ich konnte jedenfalls.
Ich war wahrscheinlich irgendwo so mit. Mit 89 bin ich wahrscheinlich irgendwo so bei den 5 oder knapp 6 Millionen, ne?
Na, es gibt eine Liste. Musst du mal gucken, irgendwo in der Wikipedia.
Okay.
Ich bin da hingekommen, hab irgendwie gesucht, wie viele Leute lebten 1953 und dann gab es eine Liste und da gab es auch eine Wikipedia-Seite. Bevölkerung 1950 bis heute oder so.
Und unter @mailunator findet ihr den Frank übrigens auf Mastodon. Dann könnt ihr euch bei ihm über die Kaugeräusche beschweren.
Oh, kommen die?
Ja.
Okay.
Man hört das doch.
Ich habe nie so lange Arme, um das sonst wo hinzustellen. Und wenn er da steht, Gummibärchen wären wahrscheinlich stiller.
Ja, vermutlich.
Die kleben dann aber auch immer so zwischen den Zehen.
Genau. Also ich halte mich jetzt zurück, okay.
Gut. Dann kommen wir mal zu einer schwereren Frage. Ich gucke mal, was haben wir denn Schönes? Ich habe ja noch einfach die ganzen bisherigen ungelösten Fragen sozusagen aus dem Vorjahr kopiert, die ich gesammelt habe. Noch einige, ich habe hier noch mein Büchlein irgendwo. Genau, hinter mir liegt's. Wir finden hier noch was Schönes. Wir bleiben im Norden Deutschlands. Und zwar, warum wird in Bremerhaven seit 1990 ein Frachtschiff bewacht, das dort im Hafen liegt und vor sich hin rostet?
Das ist irgendwelche brisante Fracht an Bord.
Nö.
Ist das irgendein Symbol, das gerne von irgendjemand beschmiert, erobert oder sonstiges will?
Nee, auch nicht.
Ungeklärte Eigentumsverhältnisse?
Ja, das umschreibt es sehr grob. Wobei, nee, ungeklärt sind die Eigentumsverhältnisse nicht. Also es,
ist das so eine Art wie bei The Last Soviet?
Das,
also The Last Soviet, das ist jetzt aktuell ein Podcast, der läuft auf iHeart. Da geht es drum um Sergei Krakalov, der als sowjetischer Astronaut im Weltraum war, als die Sowjetunion untergegangen ist. Und dann hat er quasi kein Heimatland mehr gehabt, weil es die Sowjetunion nicht mehr gab. Und aber bei der Stelle sind sie noch nicht, wie sie ihn dann wieder runtergeholt haben und wer ihn dann am Ende wieder runtergeholt hat. Aber darum geht die Story. Und es kann ja auch sein, dass das Schiff irgendwie, keine Ahnung, das war da vielleicht gerade auf dem offenen Meer und dann ist irgendwie, sind die Eigentumsverhältnisse gerade umgekippt und seitdem gehört das niemandem mehr so wirklich.
Frag mich bloß, warum das denn bewacht werden muss.
Nö, also es gibt einen Besitzer und der kümmert sich auch drum, dass das bewacht wird. Und
ist das ein Museumsschiff?
Nein.
Also die Bewachung geht vom Eigentümer aus. Hat der Angst, dass es geklaut wird oder wie?
Ja, wahrscheinlich eher, dass da irgendwie Leute darauf ihr Unwesen treiben oder Dinge entwenden.
Wäre das Schiff fahrtauglich?
Unklar.
Okay, also es ist jetzt nicht so eine Geschichte, dass das im Hafen liegt, weil es gar nicht fahren kann.
Jein.
Ist das ein Museumsschiff, das einfach routinemäßig bewacht wird?
Ist das denn ein Schiff, was für jemanden gebaut wurde, der dann gestorben ist, bevor es fertig war?
Nein.
Also es ist nicht die Steve Jobs-Yacht, die da zufälligerweise steht und...
Nee.
Okay.
Ich nehme auch an, dass es nicht unbedingt ein Schiff eines russischen Oligarchen ist, und sondern dass es dort schon länger liegt.
Ja, Anmerkung aus der...
Aber ich meine, es kann auch als Oligarchenschiff natürlich schon länger dort liegen. Ja. Das schließt sich ja nicht aus.
Anmerkung aus der Redaktion. es liegt dort nicht mehr seit 2011.
Ist es weg? Ist es geklaut worden?
Ist es untergegangen?
Dazu später mehr.
Ich würde mal versuchen, erstmal vielleicht über die Art des Schiffes mehr rauszufinden. Ist es denn ein Passagierschiff gewesen?
Nö, das war ein Frachtschiff.
Ein Frachtschiff, okay. Ein großes Containerschiff oder eher klein?
Das, ja, mittelgroß so, also jetzt. Keine Nussschale, aber also tatsächlich ein Frachtschiff.
Schwimmt es denn noch im Hafen oder schwamm es noch im Hafen oder war es auch an Land?
Es schwamm im Hafen.
War das Schiff vielleicht irgendwie am Ende zu groß und ist nicht mehr aus dem Hafen rausgekommen, weil es sich irgendwie blöde verkeilt hat?
Nein.
Hat es was mit der Technik, im weitesten Sinne mit der Technik, so von wegen nicht mehr seetauglich oder so zu tun? Oder hat es was eben mehr mit dem Eigentümer- und Besitzverhältnissen zu tun?
Ja.
Ist das Geld ausgegangen, das wieder herzurichten?
Nö.
Ist die Reederei pleite gegangen?
Nein. Also das Schiff hätte da theoretisch rausfahren können.
Ich frage mich, warum musste es bewacht werden?
Ja, ja.
Muss es denn bewacht werden?
Warum ist es nicht rausgefahren? Warum ist es nicht rausgefahren? Ist auch eine gute Frage.
Hat das eine symbolische Begründung gehabt, dass das immer im Hafen geblieben ist?
Nein.
Also es gab einen praktischen Grund.
Ist das irgendein Signalschiff oder ein Leuchtbojenschiff, dass die Schifffahrt weiß, wo sie hinfahren soll?
Nein.
Oder ein Radarschiff? Frage mich. Muss es denn bewacht werden? Ist es zwingend notwendig?
Ja, also wie gesagt, das ging vom Besitzer aus, dass der das hat bewachen lassen. Also das war jetzt kein
war
so...
Denn
ich frage mich immer noch, warum das Schiff da noch liegt. Warum das nicht einfach weggefahren ist. Das wundert mich.
Ist ja weggefahren.
Genau, also inzwischen liegt das da nicht mehr.
Ja.
Hat das was mit aber der Ladung zu tun?
Es lag ja wohl länger da, als beabsichtigt.
Die im Schiff sind.
Nee, das war, hatte keine Ladung an Bord, soweit ich das hier nehmen kann.
Und ich würde mal davon das vermuten, dass das nicht geplant war, dass das Schiff da so lange liegt, sondern dass das ja eher unfreiwillig
ja.
Da muss,
so lange
ja,
war.
Ja, es muss irgendwas ja. passiert sein. Ich frage mich aber, was? Offenbar ist die Reparatur nicht zu Ende geführt worden, aus welchen Gründen auch immer.
Mhm. Ja, das geht schon mal in die richtige Richtung, ja.
Gibt's
aber
keine
das Geld ist nicht ausgegangen.
Nö. Im Gegenteil.
Haben Bauteile also, gefehlt.
Die Liegegebühren wurden pünktlich bezahlt.
Haben Bauteile gefehlt, um die Reparatur zu vollziehen?
Ja, nö, das nicht.
Oder Rohstoffe oder so?
Mhm.
Ist ein wichtiger Bauer pleite gegangen, der ganz wichtige Ersatzteile hergestellt hat und deshalb nicht mehr in Schiffe eingebaut werden konnte?
Mm-mm.
Hat das Schiff irgendwie nicht mehr irgendwelchen Normen oder Gesetzen entsprochen und durfte deswegen nicht mehr raus, weil es...
Nö.
Quasi keinen TÜV mehr gekriegt hat?
Nee.
Warum ist der Kahn da so lange liegen geblieben?
Was ist denn
1990? Ist das ein Kunstprojekt?
Nein, was ist denn 1990 so passiert? So?
Die Wende.
Auch, ja, damit hat es nichts zu tun.
Also es lief nicht unter DDR-Flagge.
Nein.
Okay. 1990? Was war 1990?
Oh. WM. Aber das hilft uns auch nicht weiter.
Nee, es hat wenig mit Schiffbau, mit Schiffen zu tun.
Fanschiff. Das ist das Fanschiff.
Ich weiß nicht mehr. Also ich weiß nicht, was 1990 besonders war. Tut mir leid.
Hatten wir schon gefragt, ob es ein Museumsschiff ist?
Ja, nein, ist es nicht. Und ich sehe gerade, der Timer läuft nicht. Warum eigentlich nicht? Das ist gut.
Na, dann haben wir bis morgen früh Zeit.
Der Knopf ist gedrückt.
Langsam auflösen, oder?
Ja, genau.
Ja, komm.
Den letzten Dingen. Also, es lag dort vor Anker ein irakisches Schiff, ein Frachtschiff. Und 1990 ist der Irakkrieg ausgebrochen. Der Irak hat das Nachbarland angegriffen. Und ja. Die UN hat ein Embargo gegen den Irak verhängt. Und das Schiff war dort zu einer Reparatur anwesend. Und durch dieses Embargo konnte man diese Reparaturen nicht fortführen. Und seitdem lag da dieses Schiff quasi wie so ein Geisterschiff vor Ort. Wie gesagt, die Liegegebühren wurden pünktlich bezahlt und regelmäßig haben da zwei Leute das Schiff bewacht, also wurden auch ausgetauscht, die Leute. Und 2011, aber kam das Ding dann in die Schrottpresse.
Ah ja. Der Irakkrieg hatte ich nicht auf dem Zettel. Das war auch vor meiner Zeit.
Oder der Golfkrieg, genau gesagt.
Das war, Das heißt, die Reparatur konnte nicht zu Ende gebracht werden und deswegen war das Schiff nicht farbfähig.
Genau, und es, ganz wichtig noch, es fiel, wo war das? Das durfte dort nicht weg. Weil der Frachter mit einem Hubschrauberlandedeck sowie eine Laderampe für Panzer ausgestattet war, fiel er unter das internationale Embargo gegen den Irak. Und seither rostete die Al-Zahara als Geisterschiff in Bremerhaven vor sich hin. Und ja, 2011 hat dann Schleppzug das Ding da weggeholt oder zerschnitten. Ich weiß gar nicht, das Schiff ist perdu.
Das war also die heutige Max Snyder Militärfrage über die
ja, genau. Die Militärfragen, die aufgrund der aktuellen Lage noch einigermaßen okay sind. Ich habe noch ein paar andere, die ich interessant finde, aber die, ja, muss man noch ein bisschen schieben irgendwie.
Wie, gibt's immer in der Sendung eine Militärfrage?
Das wäre mir aber echt? Eine Friedhofsfrage habe ich gerade nicht drin, wie mir auffällt. Da muss man noch mal gucken.
Ich weiß es nicht.
Hatten wir denn? Ich muss gerade mal gucken. Hatten wir die? Weiß ich gar nicht. Nee. Wir kommen zur nächsten Frage, und zwar dieser hier. Jetzt müsste ein Knöpfchen gedrückt werden, genau. Und zwar, warum mussten im April 2009 die Gäste einer Bar in London nach Betreten des Lokals einen weißen Overall anziehen?
Weil es eine Motto-Party war? Waren die Gäste auch feiern oder gab es da so einen anderen Grund, dass die Gäste reinkommen müssten zur Ermittlung? Dass es gar keine Party war, sondern dass da vorher was passiert ist?
Nö.
Und dass sie.
Es war kein Tatort, du das meinst.
Ja, genau.
Das war das ich. Nur zum Aussehen oder war das als Schutzkleidung?
Da, tatsächlich als Schutzkleidung, ja. Wenn man das so. Ja. War zum Schutze der eigentlichen Kleidung der Leute gedacht.
Haben sie sowas gemacht wie ein Holi-Fest, wo ganz viel Farbe ins Publikum gespritzt wird?
Ja, so ähnlich vielleicht.
War da, also keine war Farbe. Irgendwas in der Luft?
Oh ja.
Okay. Hatten sie da eine Schaumparty gemacht?
Nee.
War das anlässlich eines Filmdrehs oder einfach so?
Gute Frage. Einfach so nicht. Wahrscheinlich schon um die.
Also da fand schon eine Veranstaltung im weitesten Sinne statt.
Ja, normaler Barbetrieb, glaube ich. Also.
Oh, normaler Barbetrieb.
War die Decke undicht und deshalb müssen alle dort in Regenkleidung kommen oder so Schutzoverall.
Nee.
War es denn eine flüssige Verunreinigung oder eine staubige?
Nochmal die Frage, ich hab grad.
War es staubig oder war es flüssig, was da verspritzt wurde?
Flüssig.
Es war nicht der Shaker vom Barmixer, vom Barmann undicht und spritzte gelegentlich raus.
Nee, heute ist ja auch kein Sinn, nee.
Absurde Fragen provozieren halt auch absurde Annahmen. Ne?
Ja, genau.
Wurde vielleicht die weltgrößte Champagnerflasche geköpft, dass es alles rumgespritzt hat?
Nee.
War das so eine Art Motto-Party?
Nee.
Also normaler Barbetrieb.
Ja, irgendwie. Also ich guck jetzt hatte ich auch noch mal, was jetzt der.
Also du kommst da hin, sagst, wir wollen einen trinken, hier kommen sie nur rein, wenn sie den weißen Overall überziehen.
Ja, nach dem Motto so, bitte diesen Overall her anziehen.
Aber bitte mit Schutzkleidung.
Ich schau gerade mal, ob es da irgendwie noch was dazu gibt, warum das stattfand.
Das ist ja jetzt nicht mein erstes Mal, dass ich hier mitmache. Deswegen frage ich mal die Frage, weil wir schon mal sowas hatten. Ist denn das 2009 relevant? Das ist da irgendwas in 2009 gewesen, was da für die Antworten Hinweis
das
gibt?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Was so viel heißt, wie
also, das Jahr spielt keine Rolle. Hat mit der Antwort nichts zu tun.
Ja, genau. Ja. Das ist nur in der Frage.
Sind die Gäste zu maßlos in Sachen sich trinken und deshalb, dass man den deshalb einen Schutz braucht für menschliche Unangenehmigkeiten, weil man zu viel getrunken hat.
Das wäre ja eine Art Selbstschutz beim Kotzen. Ja. Könnte man. Ja,
ja, sowas meine ich.
Ah, doch, warte mal, ich glaube, da könnte.
Ja, war das vielleicht so eine Art Fetischparty, wo immer so Golden Showers die ganze Zeit durch die Gegend geschüttet wurden.
Also der
in welchen Kreisen treibst du dich denn?
Ja, also der Anlass ist tatsächlich eine Feierlichkeit. Bei der da Dinge versprüht werden.
Shampoos?
Nee.
Hat das eine Firma gesponsert oder war das eine Firmenfeier und die haben ihr Produkt großzügig verteilt?
Das ist die Frage.
Generell, war es irgendwie ein Getränk, was da in der Luft gelandet ist?
Ja.
Okay. Also geht es jetzt darum, rauszufinden, was das für ein Getränk ist.
Ja. Also es hat auch tatsächlich einen Grund, dass dann dieser Schutzanzug da
war das? Nee, was Ätzendes kann es ja nicht gewesen sein.
War das ein Getränk von einer speziellen Firma? Vielleicht sowas wie Red Bull, die da irgendwie eine spezielle Aktion gemacht haben und irgendwie Red Bull verleiht Flügel und dann das ganze Zeug in die Luft gespritzt haben?
Nee.
War es, wenn es schon um Alkohol geht, war es hochprozentig oder flachprozentig?
Hochprozentig würde ich jetzt
sagen. War es überhaupt was mit Alkohol?
Ja.
Ja. Also Alkohol schon. Ja.
Hatten Sie vielleicht statt einem Schokobrunnen irgendwie einen Schnapsbrunnen und der hat aber ganz schön durch die Gegend gesprotzt und hat nicht so gut funktioniert, wie er sollte?
Nein. Also und wir reden tatsächlich doch von einem von was Hochprozentigem, also so schon zweistellig.
Okay.
Mittel zweistellig so.
War das Konzept, dass man an dem Abend kein Glas brauchte, sondern einfach seinen Mund aufhalten konnte und dann auch immer.
Na, das nicht, aber.
Waren da Duschen aufgestellt, wo man sich drunter gestellt hat, um das Getränk zu genießen?
Ja, oder so eine Schnapsfontäne.
Oder so eine Art Wasserfall.
Nee.
Mit Alkohol.
Oh, ein Springbrunnen.
Das wurde da so versprüht, so.
Fein nebelig?
Ja.
Ach so, ging's da quasi um so eine spezielle Art Verabreichung des Alkohols, dass man ihn nicht getrunken hat, sondern mehr oder weniger so gewaped?
Aber trinkbar, das haben wir ja geklärt, das war er, oder?
Genau, es wäre auch trinkbar.
Bloß trinken also ging ja nicht, weil es ja mehr vernebelt wurde.
Also keine Riesenmenge Parfüm, die einfach in den Raum irgendwie versprüht wurde.
Und jetzt hat der den Ticker hier.
Mhm. Ja, dann 2 Minuten.
Wasserfall war es nicht, Springbrunnen war es nicht. Wie kann man denn schon...
Also wie das da versprüht wurde, ist jetzt nicht genau, aber... Warte nochmal.
Darum geht es sozusagen nicht, wie das versprüht wurde.
Mhm. Also man konnte sich auch ganz normal irgendwie an der Bar Getränke bestellen. Und ich lese auch gerade, dass es da in dem Bereich, wo das stattfand, in der Bar auch eine Zeitbegrenzung gab.
Man durfte nur eine bestimmte Zeit drin sein.
Mhm.
Oder wie? Aha.
Mhm. Das ist gesundheitlich bedenklich, wenn man länger in dem stand.
Ja, vermutlich.
Aber es war ja nicht gesundheitsschädlich in dem Sinne, das Getränk.
Wenn man zu lange irgendein alkoholisches einatmet.
Ja.
Weiß nicht, ob das gut ist.
Naja.
Hochprozentiger Alkohol. War das irgendeine Aktion von einem Whisky-Hersteller oder so? Likörhersteller.
Bestand des Gefahr, dass man gebrannt hat, wenn man das zu unvorsichtig gehandhabt.
Vermutlich auch, ja. Ich würde es fast, also ich hätte, glaube ich, kein Feuerzeug da anzünden wollen.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Aber ich hatte das Gefühl, wir waren nah dran, dass uns nur noch ein Detail irgendwie gefehlt hat.
Ja. In Londons neuester Szene-Kneipe in der Nähe der Tube Station London Bridge ringet das Alkohol. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 140% werden Gäste konstant mit Gin Tonic benebelt. Durch das Einatmen geht der Alkohol direkt ins Blut und soll dementsprechend schnell wirken. Alcoholic Architecture nennt sich das Erlebnis, das aber kein plumpes Besäufnis sein soll. Es handelt sich um Kunst, beteuern die Betreiber. Okay, ich würde jetzt eher unter Gäste benebeln und betrunken machen einordnen. Also
ich würde Kunst ernsthaft bestreiten.
Die Inszenierung beginnt schon am Eingang. Der Türsteher verteilt eine Broschüre, in der das weltweit erste alkoholische Wettersystem beworben wird, verbunden mit dem Hinweis, dass auf dem Gelände habe früher ein Kloster gestanden. Okay. Es wird Gin Tonic gemischt,
vernebelt,
versprüht und das klebrige Zeug ein bisschen der Kleidung zusetzen kann, gibt es da ein Plastikponcho gereicht und in dem Artikel vom Spiegel, den ich habe, gibt es noch eine Passage, wie man schreibt, ja, ich muss mir mal eben die Haare trocknen beziehungsweise sauber machen. Wo war das mit der Zeitbegrenzung?
Genau. Aber auf Ideen kommen die Leute aber auch, wa?
In der Wolke dürfen sie sich nicht länger als 50 Minuten aufhalten. Zusätzlich können sie an der Bar beliebig viele Drinks bestellen.
Na, die werden sie ja dann nicht mehr nötig haben. Irgendwann.
Die faulste Kneipe der Welt, urteilte der Daily Telegraph schon zur
Eröffnung. Ja, da musst du hingehen. Ringen und durchatmen. Ein bisschen abgefüllt. Ja,
okay. Wirklich angenehm ist das alles nicht. Nur wenige Minuten. Nach wenigen Minuten triefen die Haare, der Poncho klebt und der Gin Tonic fängt an zu wirken. Zumindest ein bisschen. Ja.
Da kriegt der Begriff benebelt eine ganz andere Bedeutung.
Vielleicht sollte man die Getränkeauswahl dort nochmal überdenken.
Ja, also der Artikel hier handelt schon vom 2015 tatsächlich. Das Jahr ist wahrscheinlich beliebig austauschbar. Der Eintritt in den Gin Tonic Nebel kostete zwischen umgerechnet 14 € und 17,50 €, je nach Wochentag und Uhrzeit. Okay. Ah ja, genau.
Was hier machen die Angestellten denn dabei?
Gute Frage. Ich glaube, die werden wahrscheinlich auch regelmäßig ausgetauscht.
Ja. Ich kann mich erinnern, am Institut hatten wir mal so ein, mussten wir mal so ein Kryo putzen und neu machen, also so ein Tap zum Becken, wo Alkohol drin ist, was mal bis auf minus 40 Grad oder noch kälter runterfahren kann, um da Kryo-Sachen drin zu machen. Und ja, der ist natürlich dann schön in die Luft verflogen, der Alkohol, dann beim Putzen, und da wurde es dann schon ein bisschen lustig.
Das ist mir auch völlig neu, dass so ein Alkoholnebel, aber das ist klar, das geht sofort bei 100, über die Atmung ins Blut.
Bei 150% Luftraumfeuchtigkeit.
Ja, klar.
Ja.
Da gab es ja auch mal so einen unschönen Trend mit Tampons und Weibchen.
Ja, in meiner Ausbildung gab es Leute, die so Fixierspray für Bleistiftzeichnungen geschnüffelt haben. Also Spaß, weil dann entsprechend ne, so ein bisschen irgendwie Zeug drin ist und das riecht und so. Und ja.
Okay. No kink shaming.
Ja, genau. No kink shaming. So. Ja, was es nicht alles gibt. Was haben wir denn noch Schönes? Ich weiß gar nicht, ob wir die Frage schon hatten. Ich stelle sie einfach mal. Und zwar, warum wurden im November 2007 über 300 Kloschüsseln in der indischen Wüste aufgestellt?
Kunstprojekt?
Nein. Weil hier sind auch, wenn ich das der Lösung entnehme, sich das nicht auf das Jahr spezifiziert, sondern das da wohl regelmäßig stattfindet.
Zieht da irgendwie.
Das heißt, die haben jedes Jahr eine Veranstaltung, wo die Kloschüsseln hingestellt werden?
Vielleicht.
Zieht da irgendwie ein nomadisches Volk vorbei und um denen einfach ihre Notdurft verrichten lassen, besser machen zu können, irgendwie werden die aufgestellt?
Sind das Kloschüsseln oder ist es eine Toilette?
Ich wollte auch gerade fragen, ist da ein Gehäuse drumherum oder stehen die frei? Ja, jetzt ist Schneider überfordert.
Schneider hat Buffer Overflow.
Ja, jetzt haben wir ihn.
Also es handelt sich tatsächlich um richtige Toiletten, die man da benutzen kann. Und dass der Lösung entnehme auch keine Dixie-Klos.
Da findet in der Nähe ein Fest statt. Irgendeine Großveranstaltung.
Was denn für eins?
Und weil die da keine Dixie-Klos wie bei uns haben, nehmen sie halt ihre Schüsseln. Ist im weitesten das Ähnliche. Oder das Gleiche.
Wo sind wir nochmal?
Indische Wüste.
Indien.
Das könnte ja dann so ein Farbenfest wirklich sein.
Ja, da kamen die Inder.
Es ist ein religiöses Fest, wo man zu diesem Ort pilgert und irgendwas macht.
Was religiös ist nicht, ich glaube nicht.
Ist das ein Markt, der einmal im Jahr stattfindet?
Nö, kein Markt.
Aber eine Veranstaltung?
Ja.
Ist das ein Festival?
Nö.
Ist es eine religiöse Veranstaltung?
Indisches Burning Man mit Open-Air-Toiletten.
So.
Nochmal. Was? Erik?
Ja, Frank, mach mal.
Achso, oder Frank, ach, nee, ja.
Ich wollte gerade sagen, mach du mal. Aber okay, jetzt mach ich's. Ja. Ist es eine religiöse Veranstaltung oder mehr eine weltliche?
Es ist keine religiöse Veranstaltung, so wie ich das hier den meinen Recherchen gerade entnehme. Ja.
Ist es ein Kunstprojekt?
Nein.
Ist in der Nähe ein großer Fluss? Statt.
Ich sehe auf dem Foto einen Fluss, ja.
Findet das regelmäßig statt? Hatten wir, glaube ich, schon.
Ja, ja.
Jährlich.
Ist das ein großes Familientreffen von Leuten, die sonst in ganz Indien, eine Riesenfamilie, die sonst in Indien verteilt lebt und sich einmal im Jahr alle sehen wollen?
Nein.
Wird da was verkauft oder kann man da kaufen?
Ja, da werden Sachen verkauft.
Kloschüsseln.
Nein, die nicht. Die nicht.
Ja. Der größte also die nicht zum Verkauf.
Ja, sicher indische Toilettenmesse.
Sind es Tiere, die gehandelt werden?
Ja.
Kamele?
Ja, und jetzt bilden Sie einen ganzen Satz.
Ist es ein riesiger Kamelmarkt?
Ich lass mal Markt gelten, ja.
Yay!
Also da findet jährlich die Pushkamela statt, eine der größten Kamelmessen. Und da kommen bis zu 10.000 Leute tatsächlich jedes Jahr. Und tja, hier steht was, bevor die luxuriösen Einzelparzellen für die reichen Kamelhändler errichtet werden, werden die Kloschüsseln aufgestellt.
Also, herrlich.
Ja.
Aber da kann man mal sehen, wie wir denken. Ne? Wir denken an Kunst, wir denken an Veranstaltungen, ja. Aber nicht an Kamelmärkte. Das ist nicht unser Kulturkreisdenken. Oh, gib uns noch einen.
Ja, wir kommen gleich zur nächsten Frage. Und zwar, warum hängen in Graz an manchen Wintertagen gelbe Fähnchen an den Hauswänden?
Graz ist in der Schweiz, ne?
Das hatten wir, glaube ich, schon mal.
Könnte gut sein, ja.
Wie gut, dass ich so vergesslich bin und ich nicht mehr weiß.
Aber ich glaube, wir hatten sowas Ähnliches mit Touristentüchern irgendwie.
Ach ja, ja, ja.
Ist das Schweizer Äquivalent von Achtung Dacheis?
Führen
deshalb,
Sie
wenn ihr Winter dann so ein bisschen das Angetaute und diese Eiszapfen da vom Dach hängen, dass man da aufpassen muss, dass man da nicht von runterfallendem Eis und Schnee erschlagen wird.
Und die gelben Fähnchen sollen dann davor warnen vor.
Die gelben Fähnchen sollen von den Stellen warnen, wo es besonders
runterrutschen könnte.
Runterrutschen kann.
Ja, ich lasse das mal gelten.
Hey!
Also, Hauseigentümer müssen vor Dachlawinen warnen. Früher dazu wurde einfach eine Stange gegen die Wand gelehnt. Diese Stangen waren natürlich gefährlich für Sehbehinderte, die diese Stangen natürlich nicht irgendwie erkennen und identifizieren konnten. Und daraufhin wurden dann Fähnchen, gelbe Fähnchen an Hauswände befestigt, die davor Dachlawinen warnen. Wie das jetzt für Sehbehinderte funktioniert, ja, steht hier nicht.
Das habe ich mich auch gerade gefragt.
Da ist das Problem immer noch nicht gelöst.
Na gut, sie fallen nicht auf die Schnauze, weil sie nicht über die Stange stolpern, aber dafür kriegen wir eine Lawine ab.
Ja, okay. Genau.
Ja, okay.
Ein Problem gelöst, noch eins so offen. Ja.
Ich sehe nicht. Hier, guck mal, siehst du nicht da das gelbe Fähnchen? Ja, genau. Na, ich sehe nicht.
Oh, ne.
Ja, genau.
Komisch.
Ja, ja.
Das war jetzt ein schöner Shorty.
Wir nehmen mal diese Frage hier. Und zwar in Lübeck gibt es eine Straße, die Tittentastergang heißt. Wie kam die Straße zu ihrem Namen?
Ist das vielleicht mit dem Vergnügen auf der Straße zu erklären? Ist das die vergnügliche Straße in Lübeck?
Nein.
Ja, Hamburg hat die Reeperbahn, Lübeck hat die Tittentasterstraße.
Irgendwas im Hinterkopf habe ich da, aber ich komme gerade nicht drauf. Irgend sowas habe ich mal gehört. Sind da bestimmte Handwerker mal gewesen früher?
Nicht Handwerker.
Oder Leute, ist es eine bestimmte Menschenmenge waren da mal dort, die alles das Gleiche getan haben?
Ja, also eine bestimmte Berufsgruppe, ja. Das kann man
so, ja. Also so eine Art Innungsstraße, wie es auch so Webergasse gibt oder Tuchmachergasse oder
ja,
sowas.
Ja, genau.
Jetzt müssen wir bloß wissen, was dieser komische Begriff was.
Ich glaube, wir denken da alle falsch. Ich habe so den Verdacht.
Ja, ja,
das denke ich auch.
Ich habe den Verdacht, dass wir auf einem fürchterlichen Irrweg sind.
Haben die Knöpfe hergestellt?
Nein. Nein. Also so irreführend ist es auch nicht. Also es ist...
Haben sie was aus Stoff gemacht?
Nein.
Was aus Ton?
Mm-mm.
Waren sie verpönt von der restlichen Bevölkerung, weil dieser Herstellungsprozess unangenehme Gerüche oder anderes Unangenehmes beinhaltet?
Nein.
Hat das irgendwas mit Handwerk, mit irgendeiner Form von Handwerk zu tun?
Nein. Also nee, jetzt nicht im Handwerk im Sinne von irgendwie Tischler oder so. Also.
Konnte man das Handwerk danach essen?
Nein. Wobei, na,
Also keine Bäckereistraße oder Marzipanstraße.
Jein.
Lebkuh.
Also keine Bäckerei. Nee.
Das Lübeck ist doch für Lebkuchen bereit.
Ja.
Bekannt.
Ja.
Und für Titten.
Also das Ganze ist
besondere Lebkuchen.
Ist das Ganze ist jetzt nicht aus dem Angelsächsischen entlehnt von Taste quasi.
Mhm.
Dass es nichts mit Tasten, sondern eher mit Geschmack, Taste zu tun hat.
Nein.
Also, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, ob wir vielleicht auf einem Irrweg sind.
Nein, aber nicht so ganz, ne? Also
es eben, ich habe nämlich auch das Gefühl, dass der erste Teil dieses Doppelwortes, dass wir da nicht ganz falsch liegen und beim zweiten vielleicht auch nicht. Aber zusammenzubringen,
das hört sich irgendwie auch nach Taschen an.
Vielleicht wurden da bestimmte Kleidungsstücke genäht?
Nein.
So Dessous-Ware, hätte ich jetzt gedacht, oder Corsagen?
Nein.
Hat es denn überhaupt was mit Tasten, Fühlen,
ja.
Berühren zu tun?
Ja.
Ja, wenn der zweite Teil stimmt, stimmt der erste vielleicht auch.
So wurde irgendwas hergestellt, was eine gewisse Haptik hat?
Nein. Also, nee.
Also ich könnte mir vorstellen, dass der Arzt, der eine Brustkrebsuntersuchung macht, dass der ein Tittentaster ist. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, ist, ja.
So aber eine Art mittelalterliche Mammographie, wo noch quasi die Brüste nicht durchleuchtet wurden, sondern noch nach Knötchen quasi haptisch untersucht
nicht,
wurden.
Nicht ganz. Seit kurz vor der Lösung.
Weil das eine Straße, wo die ganzen Blinden oder waren und haben das eben gemacht, diese Untersuchung.
Mhm. Also wir sind so weit, dass wir wissen, dass die weibliche Brust an der Stelle abgetastet wurde.
Ja.
Und es geht schon quasi um die Gesundheit der Frau oder der Person, die Brüste hat an der Stelle.
Ja. Ja.
Konnten die Abtastenden sehen?
Ja.
Wer der Beruf begehrt?
Vermutlich schon, ja.
Aber was anderes außer zu fühlen, ob da jetzt irgendwie ein Krebs drin ist oder nicht, fällt mir jetzt auch nicht mehr ein.
Also, wie jetzt tatsächlich das vonstatten gegangen ist, jetzt so, ich will diese Lösung so durchlese, da, also da kenne ich mich auch nicht aus, ob man das tatsächlich da Dinge erfüllen kann oder ob das nur so oh ja,
die Frage,
wir machen das mal und eigentlich ist es Quatsch.
Tascher setzt ja in der deutschen Sprache bei mir in Gang, dass es Männer waren, die es gemacht haben.
Vermutlich, ja.
Das kann also auch Homöopathie sein.
Ja, also hier ist von Prüfer die Rede, aber ich weiß jetzt nicht, ob da auch
ging es vielleicht darum, dass irgendwie da Frauen hingegangen sind, die schwanger waren oder die Kinder hatten und wo nicht genug Milch produziert wurde und dann sind da halt so, ja, ich massiere dir mal die Brüste, dann um hier die Milcherzeugung anzuregen.
Nicht ganz. Kurz davor.
Also wenn die Lösung geht's um die Milch?
Ja.
Ich glaube, konnte man da hingehen als Frau, wenn man selber nicht genug Milch hatte und dann konnte man sich bei fremden Müttern Milch leihen, oder?
Oh!
Ah.
Ja, tatsächlich, also im 18. und 19. Jahrhunderten, im 18. und 19. Jahrhundert stillten die Frauen von reichen Kaufleuten ihre Kinder nicht selbst. Sie schickten Prüfer an eine Straße, in der damals die Ammen der Stadt wohnten. Diese Prüfer tasteten dort die Brüste der Ammen ab, bevor sie eine Amme an Auftraggeber vermittelten. Daher der Name Tittentastergang. Und das gibt's tatsächlich auf der Seite von ostsee.de Lübeck, wird da auch der Tittentastergang erwähnt. Und da heißt es auch, Frauen aus der Oberschicht, die ihre Kinder nicht selbst gestillt haben, stellten dafür eine Amme ein. Doch bevor diese Pflege übernehmen durften, wurde geprüft, ob sie stillfähig ist.
Ich habe da zwar irgendwie methodische Zweifel, dass das Ertasten da irgendwas bringen soll.
Das habe ich auch gesagt. Also
ich hätte da doch eher gedacht, dass die sich ein kleines irgendwie ein Shotglas abfüllen und dann mal kurz schmecken, wie das schmeckt und
ich weiß nicht, ob man da
bei dem Tasten wurde halt festgestellt, prall genug oder nicht. Ne?
Ja, genau. Vielleicht kann man da irgendwie das mit geübten Handgriffen.
Natürlich Top-Job für Männer. Ne?
Ja, super. Ja.
Männer haben es vielleicht
erfunden. Die können das auch genau beurteilen. Ja.
Dann vielleicht auch so getan, so ich bin blind, ich sehe nichts. Schickt mich. Ja, aber also falls jemand mehr weiß, gerne bitte in den Kommentaren melden oder auf Mastodon. Wenn jemand irgendwie weiß, mehr dazu weiß, man tatsächlich Dinge erfüllen kann oder
Weil wer dieser
Tätigkeit da nachgegangen ist, genau.
Ich weiß, dass es ernsthaft in der Krebsvorsorge gemacht wird.
Ja.
Ja. Gute.
Ja. Gute. Nächste Frage. Mal schauen. Und zwar, was ist der Mitzieheffekt?
Ganz schnell ist es Fotografie, wenn man was mitzieht, also ein Bild macht und man zieht mit und es erscheint, das Objekt, das man mitzieht, ist scharf und das alles andere ist unscharf.
Mhm.
Also keine Fotografie oder Film.
Nö.
Sind wir in der Soziologie?
Auch ja.
Also so ein soziologischer Effekt könnte ich mir vorstellen, dass einer halt was macht und dann sehen das andere und haben so einen Mitzieheffekt und machen das dann auch unterbewusst. Zum Beispiel einer geht und dann geht der nächste und dann gehen alle.
Ja.
Gruppenzwang anders aus.
Lass das mal gelten. Also wo das zum Beispiel auch gibt, an Ampelkreuzung. Ganz häufig irgendwie in irgendwelchen Dashcam-Videos sieht man irgendwie, der Vordermann auf der Abbiegerspur fährt los, weil auf die eine Ampel, die er blickt, auf geradeaus Ampel grün ist und bei seiner Spurampel ist aber noch rot und mindestens der hinter ihm und vielleicht noch die nächsten hinter ihm fahren auch bei rot über die Ampel, weil sie sehen, oh, die fahren. Ja, der sogenannte Mitzieheffekt, beziehungsweise wenn man einer Straßenbahn irgendwie hinterher fährt und dann da versehentlich da zu verleitet wird, dass man da irgendwie in die falsche Spur mit reinfährt.
Gibt es auch bei Fußgängern. Meine Frau sagte neulich, in der Mitte der Straße ist er eigentlich rot. Und ich sage, na, der andere ist hochgegangen.
Ja, genau.
Genau, das war. Ja, ja, jetzt hat es Namen. Mitzieheffekt.
Da ist es am öftesten. Da habe ich es am öftesten.
Das hat mein Bruder heute erst erzählt, dass er so eine Situation an der Kreuzung mitgekriegt hat, dass da war ein Autobahn, also ein LKW auf der Rechtsabbiegerspur, aber der grüne Pfeil war nicht an, aber die hinter dem haben die ganze Zeit gehupt. Und dann ist er dann doch irgendwann losgefahren, weil er, der Pfeil gar nicht an war, aber er hat irgendwie, die hinter ihm haben halt alle gedacht, ja, fahr doch mal.
Ja. Ich fahre auch an einer Kreuzung vorbei, wo man von einer Bundesstraße kommt und die Kreuzung für die Rechtsabbieger hat einen grünen Pfeil als Blechschild. Und wenn du es aber nicht weißt, dann wunderst du dich immer, warum ist der jetzt, also so, immer noch so relativ mit viel Abstand so, denkst du, müsste der nicht rot haben? Warum ist der gerade abgebogen, bis du da mal selber vielleicht langkommst und dann siehst, da ist ein grüner Pfeil, okay.
Ja.
Das, ja.
Ja, es gibt ja zwei Arten, also den grünen Blechpfeil und dann gibt es aber ja auch noch die mit dem grünen Lichtpfeil.
Die Ampel,
wo du wirklich
nur
fahren kannst, wenn der an ist.
Genau. Und bei dem Ampel denken dann auch noch eher quasi die, ja, dass du nicht gucken musst, kann ich jetzt oder kann ich nicht, sondern tatsächlich dann fahren kannst. Und bei dem Blech.
Na, bei dem Blechschild musst du doch dich selber
beim Blech, kümmern. Genau, beim Blechschild musst du gucken.
Da darfst du fahren,
anhalten,
wenn du jemanden umfährst.
Genau, wenn frei ist, musst du halt gucken und ja, sonst kannst du halt.
Das ist, glaube ich, auch so ein Ossi-Wessi-Ding, ne? Ich glaube, im Westen haben die das nicht so mit dem grünen Blechpfeil.
Ne.
Haben die im Westen das mit dem grünen Lichtpfeil? Auch nicht so sehr, ne?
Ja, bei wenn überhaupt, ne? Ja.
Also, ich meine, der Pfeil ist generell erst nach der Einheit gekommen, auch im Westen.
Das kann gut sein.
Aber ich bin kein Autofahrer, nur Mitfahrer, insofern. Aber.
Aber also ich kann es auch nur gehört, als irgendwie.
Das ist im Osten war mit den grünen Pfeilen.
Ja, ja, als Blechschild mehr verbreitet und halt dieses, ja, wenn du es nicht kennst, so weißt du nicht, was es das heißt. So, ja. Ja. Können wir noch schön sagen? Ich greife mal zum Buch. Zum Papier.
Hast du ein genial daneben Buch oder was?
Ich habe ein Büchlein. Und ja, so ein schönes. Natürlich auch mal kurz irgendwie die Lösung reinschauen. Das so. Ich mache mir so Fragen, wo man sich denkt, so, ist ja doof. Die Lösung irgendwie. Oder es ist zu kompliziert, dass man irgendwie drauf kommen könnte. Ihr könnt uns an die Hörerin jetzt gerichtet, live oder aus der Konserve, übrigens auch Fragen schicken, wenn ihr irgendein lustiges Rätsel oder irgendwie ein Begriff, der in eurem Berufsalltag vielleicht gegenwärtig ist, uns das zuschicken als Frage. Ach, die ist schön. Wir gerade beim Tittentastergang waren.
Was wird das für eine Sendung?
Was ist ein Teppichstripper?
Einer, der den Teppich einfach reinigt oder halt gerade zieht, ihn pflegt, behandelt, irgendwie eine spezielle Technik, dass der Teppich halt schön und lange lebt.
Nö. Aber also, ja, so ähnlich, nicht ganz.
Das ist eine Webtechnik. Oder muss man das beim Weben vom Teppichen beachten?
Nein.
Nee, wir sind bei Chippendales. Wir sind ganz klar bei Chippendales bei der Sache. Und die haben eine spezielle Show gemacht, wo sie auf dem Boden alles mit Teppichen ausgelegt haben. Und dann haben die sich so auf den Teppich rumgestrippt und sich dann ausgezogen und ihre Bodies auf den Teppich rumgerieben.
Nein.
Ist das eine Mechanik, die irgendwie ein Teppich, der sich irgendwie aufgewölbt hat, wieder glatt zieht in seine ursprüngliche Form und Lage?
Ja, könnte man denken, ist es aber nicht.
Danke.
Sind wir bei der Teppichherstellung?
Nein.
Bürstet ja jemand den Teppich?
Nein.
Aber es hat was mit einem Teppich zu tun.
Ja.
Es ist keine Irreführung, es ist Frage.
Ist es eine Reparaturmethode für Teppiche oder hat es damit nichts zu tun?
Nein. Keine Reparaturmechanik.
Hat es was damit zu tun, wie diese Fransen ans Ende von so einem Teppich rankommen?
Ja, habe ich auch erst gedacht, ist es aber auch nicht.
Ich versuche mal wieder mit dieser Aufteilung des zusammengesetzten Hauptwortes. Also wir wissen, der erste Teil ist wirklich das, was wir als Teppich kennen. Der zweite Teil ist der Stripper. Da frage ich mich, da wir von den Chippendales kamen, sind es da offenbar keine Männer, die sich entkleiden
ja, richtig.
Und auf den Teppich wälzen.
Also auch da würde ich um Feedback bitten, wie dann die korrekte Aussprache dieses Wortes ist. Ob jetzt mit ST oder mehr mit betont.
So. Ach Gottchen.
Also Stripper.
Also Helmut Schmidt hätte gesagt Stripper.
Ja, Stripper.
Also es geht nicht um diese Personen, die sich entkleiden.
Richtig.
Männliche Personen, die sich entkleiden.
Oder weibliche Personen.
Ja, ja, dann wäre es ja eine Teppichstripperin.
Ja, ja,
richtig. Wir wollen aber ordentlich gendern.
Ja.
Also es geht nicht um die Personen.
Richtig.
Trägt er den Teppich rum, um ihn zu verkaufen? So als lebendes Werbung. Hier, ich habe Teppich, wer will ihn kaufen?
Nein.
Was ist denn im Englischen ein Strip?
Band oder wie sowas könnte sein.
Hat es was mit der Wortherkunft von Strippe zu tun? Also irgendwie Faden, Schnur oder sowas?
Nein.
Was ist ein Strip?
Ich guck mal, ob man da irgendwie
Bilder findet. Comic-Strip gibt es.
Strip ist doch ein Streifen, oder?
Ja.
Strip kann ja auch eine Gegend sein oder eine Straße, also so der Teppichstrip, auf dem ein Teppichgeschäft am anderen ist.
Zum Sunset Strip, das parallel. Ja, okay.
Der Händler. Ja, ja.
Also es ist nicht diese Straße, wo ein Teppichladen am anderen ist.
Nein.
The Teppich Strip.
Nein.
Das ist einer, der den Teppich verkauft.
Nein.
Aber es passiert was mit dem Teppich.
Ja.
Hast du deine Katze da?
Nein.
Ja, das klingt gerade so, als würde deine Katze die ganze Zeit bei dir auf dem Schoß schnurren.
Nee, ich blätter in die Buch rum.
Ah.
Ich habe auch gerade die Seite verloren, aber ich weiß die Lösung.
Malt er vielleicht was auf dem Teppich?
Nein.
Oder ist er dafür zuständig, das Teppichmuster zu entwerfen?
Nein.
Was kann mit einem Teppich passieren, der ordentlich liegt? Weil ich habe ja rausgekriegt, er wird nicht zurechtgezogen. Was kann mit dem Teppich passieren?
Vielleicht, er wird gerne vielleicht gegessen.
Zur Säuberung oder so. Dass da jemand mit einem Kamm ab und zu drüber geht und Haare und Flusen und sowas entfernt.
Mhm. Schädlingsbekämpfung im Teppich.
Ne?
Nee, was ist denn dieser Strip? Das nervt mich so. Was ist?
Wird ja Streifen sagen oder so. Mein Englisch ist nicht.
Ja, gut. Ja, Streifen geht wahrscheinlich auch.
Was ist nochmal der genaue Wortlaut? Was ist ein Teppichstripper einfach nur?
Genau, was ist ein Teppich? Stripper oder Stripper.
Ist das ein Mensch, der Teppichstripper, oder ist das ein Gerät?
Ah, es ist ein Gerät.
Aha. Ein Gerät, was ich brauche im Zusammenhang mit einem liegenden Teppich.
Reinigt er dich?
Ist das eine Art
Fußrolle? Gerät den Teppich?
Nein. Und nein. Kein Reinigungsgerät
und
keine Fusselrolle.
Oder hat es was damit zu tun, wenn man die Teppiche auf eine Treppe legt?
Nein.
Ist es was für den ausgelegten Teppich oder sind wir eher bei einem Bereich mit da war der Teppich drauf aufgerollt, um ihn zu transportieren?
Ausgerollten Teppich.
Scheiße, der liegt doch bloß rum. Was brauche ich für ein Gerät, wenn der da rumliegt?
Ja.
Vielleicht ist da was unter dem Teppich drunter, dass wenn du drüber läufst, dass der nicht die ganze Zeit mit hin und her geht.
Nein.
Eine Art Staubsauger für den Teppich.
Oh, jetzt geht die so überblown. Handelt es sich um einen Teppich, der sozusagen in der Mitte des Zimmers liegt, oder handelt es sich um so eine Art Auslegeware als Teppich, der das bis an die Kanten hinten rangeht? Also was den ganzen Boden ausfüllt. Im Gegensatz zu dem Perser, der eben kleiner ist, weil teurer. Und der nur so unterm Tisch oder so liegt.
Nicht um ausgelegten Teppich.
Hängt er an der Wand?
Nein.
Oh, stimmt, weil Teppiche gibt es auch noch.
Ist der Teppichchipper ein Werkzeug?
Ja, hatten wir schon.
Okay.
Da waren wir jetzt schon. Das
ist eine Maschine. Kann man damit Teppiche gut zuschneiden, dass sie gut verlegbar sind?
Nein.
Oder befestigt man ihn damit am Rande?
Scheiße,
was kann man denn noch mit Teppich machen?
Aufrollen kann man ihn.
Ja, nee.
Man kann ihn aufrollen. Aber dazu brauche ich doch keinen Stripper, was immer das sein mag.
Stelle ich mir ja immer so vor, dass er irgendwie bearbeitet wird, dass er wieder schön wird. In irgendeiner Form.
Nee.
Wellnessbehandlung für Teppiche. Oder irgendwie eine Befestigungsmethode. Oder ein Werkzeug, das man braucht, um einen Teppich zu verlegen.
Dazu brauchst du bloß ein Teppichmesser am Rand.
Ja, was kann man auch sonst mit dem Teppich machen? Man läuft drüber.
Oh, wir sind aber nicht gut heute.
Man kann Teppich auch wieder rausreißen. Und dazu kann man eine Maschine nehmen, nämlich den Teppichstripper.
Oh, das ist
eine Maschine, mit der man alten Teppichboden entfernen kann.
Nicht ernsthaft.
Doch. Und also Two-Strip ist tatsächlich auch das, also nicht nur das Ausziehen wie beim Mann, sondern auch das
Wegziehen,
Rausziehen abziehen. Vom Ausziehen vom Teppichboden.
Ey, das habe ich sogar mal gemacht.
Man kann wirklich auf Google suchen nach Teppichstripper Maschinen.
Nee, wir haben uns die extra bei Bölz in Tempelhof geborgt.
Genau.
Der hat vorne.
Auch
ich kenne die Dinger. Ich weiß bloß nicht, dass sie Teppichstripper heißen. Der hat vorne ein Messer und ein Exzenter und dadurch bewegt sich das Messer links und rechts. Und damit war der Teppichboden dann vom Estrich, aber so weit von runter. Super Gerät. Kann ich jedem empfehlen. Teppichstripper ist ein geiles Gerät. Ja. Ist nur nicht so für Quiz-Shows geeignet.
Wir haben gelernt, Frank steht auf Teppichstripper.
Ja, das ist ein geiles Gerät.
Nee, es ist ein geiles Gerät. Ja, weißt du, ey, Leute, wenn du anfängst, fängst du irgendwo an der Kante mit einem Spachtel an. Ja? Da ist der Spaß ganz schnell zu Ende. Und dann gehst du mal auf YouTube und guckst irgendwas mit Teppichboden entfernen. Und da kriegst du ganz schnell den Hinweis auf diesen Teppichstripper. Ja? Und dann brauchst du bloß noch suchen, wo kriege ich in Berlin so einen Teppichstripper geborgt. Bei Bölz gibt's alles. Ja? Das Ding ist sauschwer, aber hat die Arbeit im Nullkomma nix erledigt. Also der rauscht da über den, weil der war direkt auf dem Estrich geklebt, runter, da blieb nichts übrig.
Ja.
Super Gerät.
Ja. Kommen wir zur.
Dass das den Teppichstripper heißt, wusste ich doch nicht.
Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, wie wurde bei der Anlieferung der Backsteine zum Bau der Bank von Vernell im US-Bundesstaat Utah viel Geld gespart?
Man hat sie per Briefpost geschickt oder arme Postbote mussten sie dorthin bringen.
Ist fast richtig.
Utah ist in der Wüste, oder?
Ja.
So,
ist fast richtig.
Da in der Nähe von New Mexico, oder? Auch mit.
Das weiß ich nicht.
So, günstiger mit der Post, die zu schicken, wie dass jemand dorthin gefahren ist, um die Steine abzuliefern.
Ja, ist fast richtig.
Haben sie die einfach mit der Postkutsche da vorbeigeschickt?
Fast richtig.
Diese Tasten nervt mich. Kannst du nicht streichen. Da geht eine Postkutschenroute vorbei und da haben sie einfach immer bei jeder Tour Steine mitgegeben.
Ja, ist ja fast richtig. Ich kann euch jetzt nicht weiterhelfen.
Nee,
ist schon, also.
Was ist denn das
Euch, passt, euch, was noch euch, fehlt. Euch rollt die Lösung fast über die Füße.
Also es geht nicht um, also es ist nicht eine Kutsche vielleicht, sondern vielleicht ein Postzug oder so.
Erik. Das war das Wort, das ich hören wollte. Also, da wurden tatsächlich 80.000 Backsteine in 50 Pfund schwere Pakete verpackt und dann auf dem Postweg per Eisenbahnwaggon zur Baustelle befördert. Das Ganze passierte 1916. Das Gebäude beherbergt heute noch immer noch eine Bank, an der außen zu lesen ist Sent by Mail.
Sehr schön. Immerhin nicht so, wo ich es miterlebt habe, wo der arme Pon.
Als Folge dieser Aktion wurde übrigens seinerzeit die Beförderungsbedingungen der amerikanischen Post geändert. Seitdem gibt es eine Begrenzung bei der Anzahl von Paketen, die von ein und demselben Absender an einem Tag verschickt werden dürfen.
Aber Gewichtsbeschränkung kannst du auf mal nicht.
Ich weiß ich nicht.
Super.
Ja.
Herrlich.
Nee, die haben wirklich immer Preisvergleich gemacht und gemerkt, so, ne, das ist ja deutlich billiger, als wenn wir die statt mit dem LKW mit der Postweg schicken.
Gab es zu der Zeit noch keine Güterzüge?
Ja, doch, ja, war schon. Also Post.
Ja.
Post, Eisenbahn.
In ihrer Form, wo wirklich arme Briefträger, diese schwere ja, zu Fuß.
Ich weiß nicht, wie die
zu Fuß in irgendwas abgelegen ist. Das war irgendwie sehr unzugänglich. Und da durften die Briefträger denn die Steine schleppen für einen Bau. Mhm. Weil das die günstigste Methode war.
Ja, ja, wir hatten auch mal sowas ähnliches, auch irgendwie mit Postboten und irgendwas mit Paketen und Gewicht oder irgendwie sowas. Irgendwas sowas ähnliches hatten wir schon mal als Frage.
Ja. Was ich mal interessant fand, immer war, dass wenn man in so einer, in Freiberg, da gibt es so größere Seen in der Nähe vom Schloss. Und da hatten wir mal so eine Führung und da wurde dann erzählt, ja, das war mal mit dem Fluss da verbunden und die Steine für die See, für das Schloss, die wurden da quasi so mit so Schiffen kanalmäßig dahin gefahren. Und deswegen gibt es da heute noch die Seen, weil das mal die Kanäle waren, mit denen da die Steine hingefahren wurden.
Mhm.
So, was haben wir noch Schönes?
Die hat man extra gegraben, diese Kanäle, damit man da mit den Schiffen hinkam.
Ja.
Ah, genau. Ja. Das ist Freiberg-Sachsen?
Ja.
Okay.
Also ich glaube, das war in Freiberg die Story. Es kann auch sein, dass das woanders ist, in Dresden beim Zwinger oder so. Aber irgendwo hatte ich die Story mal.
Wir kommen, wir machen eine machen wir noch, ne? Eine so.
Ja, machen wir noch eine.
Ja, eine noch.
Ja, letzte Frage.
Und zwar, was ist ein Nippelspanner?
Ist das Fahrrad? Das ist ja aus dem Fahrrad, die Speichennippe zu spannen.
Ja, das war es schon tatsächlich. Ja, das ging jetzt schnell. Ja, genau. Also, es ist tatsächlich zum unten die Speichen von der Fahrrad zum Festspannen. Genau. Das ist der Nippelspanner.
Ich entschuldige mich dafür, dass ich gerade in diesem Bereich arbeite.
Also, ja, das, ja, das ist
so also ein mein das aktuelles Pro-Job ist,
da
sowas zu machen.
Da hätten wir dann auch die Frage gelöst, so, wie nennt man eigentlich dieses Dings, womit ich, das wäre, glaube ich, also so eher was zum Zeigen in der anderen Variante, die da Dings vom Dach heißt, wo so Gegenstände immer gezeigt werden. Wo wir dann erraten müssen, was das für ein Gegenstand ist.
Richtig verstanden, dass es darum geht, du hast den Reifen, der hergestellt werden muss und du musst die Achse quasi mit den
Nee, nicht die Achse, sondern die
sind ja Speichen.
Die Speichen.
Ja, die Speichen da reinkriegen.
Ich glaube zum Nachjustieren, ne?
Feststellen und zum Einstellen halt.
Genau.
Die machen so ein hart Tauziehen und das muss man halt richtig einstellen.
Ah, dass das wirklich in der Mitte ist und so.
Dass es nicht schlägt. Dass es die richtige Spannung hat.
Ah, ja.
Okay.
Was war noch eine irgendwie? Irgendwas Schönes, Kleines noch? Oh.
Das war doch gerade was Kleines.
Ich habe Zeit. Also ich habe Zeit. Ich weiß nicht, wie die anderen Zeit haben, aber Spaß macht es auch. Also hau raus. Ja. Sag mal, hast du eine Statistik, wie viel oft wir daneben gelegen haben oder überhaupt nichts gebracht haben und wie viel überhaupt erraten wurden von den bisherigen? Ich habe so den Eindruck, wir sind immer angeschmiert und kriegen es nicht.
Unterschiedlich, glaube ich. Heute ist so, glaube ich, würde ich sagen, 50-50 jetzt.
Wir hatten, glaube ich, mehr gewusst.
Naja, das lässt ja hoffen. Lässt ja hoffen. Das ist nicht die totale
Blamage. So, nee, die Drücker-Rosette, die hatten wir schon mal. Das ist die Umrandung von einem Schloss bei der Türklinke. Das gab es mal irgendwo in irgendeiner Broschüre. Für einen Supermarkt gab es das und das hat mir Becky als Bild geschickt. Mal, guck mal hier, für Galabinit in. Da war es, glaube ich, irgendwas auch mit Rosette irgendwie. Was ist da Schönes? Das Lustige ist, man hat hier so verschiedene Fragen in dem Buch und die Antworten stehen dann mal auf dem Kopf. Also ist auch dazu gemacht, gemeinsam. Ach,
das ist so witzig, ja.
Gemeinsam zu raten, so.
Ja.
Dass man dann gemeinsam ratet irgendwie, plus dem, der vorliest und dann irgendwann nach einer bestimmten Zeit dreht man quasi immer das Buch um und guckt dann. Ja, fürs Podstock hatte ich mir überlegt, dass wir da einen Crossover mit Radio Kapitol machen und vorzugsweise der Herr Jan Giesmann uns Ausschnitte aus Stromberg vorbereitet und wir dann, also Audioschnipsel vorbereitet und wir dann erraten müssen, aus welcher Staffel, welche Folge und dann Folgennummer oder oder Folgentitel erraten müssen. Den Zusammenhang noch, was man vielleicht auch noch am ehesten hinkriegt. Und dann halt immer schwerer mit irgendwie kürzeren Ausschnitten oder nur so, weiß ich nicht.
Das ist ja eine geile Idee.
die Idee finde ich super,
obwohl ich da überhaupt keinen Schnitt kriegen würde.
Mit noch so Irrläufern von wegen irgendwie so Gesprächsfetzen aus anderen Serien mit denselben Darstellern, nur
das. Das ist fies. Genau. Da muss man schon mega Fan sein für sowas.
Oder so nur so ganz kurzen so weiß nicht, so ein oder so ein, ja, halt, dass man so schwieriger wird von Runde zu Runde. Das ist so. Ja.
Da muss man mega Fan sein von dieser Serie, um das zu wissen.
Damit bin ich raus. Ich habe ein paar Stromberg mal gesehen.
Schon.
Aber bin nicht so ein Serien-Junkie, dass ich da alle sehen muss.
Das könnte man bei Scrubs machen.
Das könnte man auch bei vielen Serien machen, so.
Vielleicht Stromberg ist für mich eine Kategorie Serie, leider wie auch Pastewka, die halte ich nicht aus.
Echt?
Echt? Ja, nee, da ist mir das Fremdschämen zu
aber,
groß.
Also ich glaube, bei so Pastewka und Stromberg, da scheinen sich, glaube ich, auch nochmal die Geister jeweils so. Also da gibt es auch bestimmt so sich spaltende Fanlager, die so sagen, so die einen eher das und die anderen eher das. Und beide natürlich auch so.
Nicht so Serientyp. Ich glaube nur Glimmer Girls komplett gesehen und Michael Knight. Knight Rider. Mehr Serien habe ich gar nicht komplett gesehen.
Ach Gott, warum sind Kanadier immer rund? Ja, damit sie nicht reinfallen. Das hat man, glaube ich, auch schon immer. Ja, warum Telefonnummern in Filmen mit 555 beginnen, ist auch klar.
Ja? Nicht immer wird es eingehalten.
Es gibt eine Seite bei der Bundesnetzagentur von Rufnummern, die für solche Fälle freigehalten werden.
Ja, genau. Wir haben uns ja bei BC.
Das ist auch für Songs.
Ist immer dann lustig, wenn irgendwo bei Serien echte Telefonnummern zu sehen sind. Bei Better Call Saul zum Beispiel war das zuletzt auch der Fall.
Echt?
Da war dann echte Telefonnummern zu sehen und konntest tatsächlich auch anrufen und dann gab es halt einen AB-Spruch. Wurde dann halt ja von der Saul Goodman Kanzlei irgendwie da irgendein Spruch drauf hat, also irgendwas Passendes halt, also
sowas kenne ich noch von Geocaching Rätsel.
Ich glaube, der letzte
dort irgendwo anrufen muss.
Letzte größere Fail war hier bei dieser Netflix Serie, wie heißt die mit dieser Spielshow,
Squid Game.
Squid Game, genau. Da wurde tatsächlich eine echte Telefonnummer eingeblendet, wo Leute angerufen haben, wie bescheuert. Und bei einer echten Person rausgekommen sind, aber nicht, also bei jemandem, der nichts damit zu tun hatte. Und das haben sie dann, glaube ich, nachher noch geändert und dem die Amsau auch noch natürlich noch eine Entschädigungszahlung
abgeleistet. Das war ziemlich doof,
weil
er dort einen Geschäftsbetrieb hatte, wo er eigentlich keine neue Telefonnummer nehmen konnte. Weil die schon die Telefonnummer für Geschäft halt so bekannt war, dass es halt blöd wäre.
Das ist total blöd. Du, das ist doch für uns als Privatleute auch total blöd, wenn die Rufnummer ändert. Die hängt doch an sonst was dran.
Wie war das eigentlich damals mit Skandal im Sperrbezirk?
Da haben, glaube ich, auch Leute angerufen. Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, in jeder Sendung irgendwie mal ein Thema.
Du wolltest uns was fragen?
Ja.
Wir können auch so rumnerden.
Ja, klar. Macht auch Spaß.
Die nehmen wir. Was ist ein Sandwichmann?
Der Sandwichmann.
Genau,
der
Sandwichmann. Das weiß ich.
Ja.
Das ist einer, der läuft Reklame und hat vorne und hinten ein Plakat.
Ja.
Verbunden über eine Strippe über die Schulter.
Ja, genau. Und damit gibt es auch Sandwichfrauen natürlich, ne? Also.
Ja, gibt's auch.
Ja, genau. Ja.
Kann ich mich erinnern, die gab es so in den 70er, Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts.
Das glaube ich eher so bei den Amis auch noch verbreitet, ne? Dass da irgendwie
ich habe da noch so ein Kostüm. Erinnern,
vor dem Disco von dem Rolf S. Eden am Kudamm, da liefen solche Typen hin auf und ab. Naja.
Gibt's ich habe da noch mehr. So eine absurde Idee, was ich da machen könnte. Als laufender Geocache bei Open Caching kann man so bewegliche Geocache machen. Und da habe ich mir mal vorgestellt, ich könnte als Fasnacht als Open Geocache rumlaufen. Und die Leute dürfen sich dann eintragen auf mir.
Ah ja.
Hab's leider noch nicht umgesetzt. Aber das will ich irgendwann mal an Fasnacht machen, als Geocache rumlaufen, als Moving Geocache.
Du kommst oder also aus einer Gegend, wo Fasnacht gefeiert wird. Das Konstanz. Müsste dann der Südwesten Deutschlands sein.
Kein Geheimnis, ich bin aus Konstanz.
Ah ja, okay,
vom
alles
Bodensee.
Klar.
Vielen Profilen, vielen sozialen, also im Fotobereich heiße ich eigentlich immer irgendwo Konstanzer oder so. Mhm. Meine sozialen Medien im Bereich Foto heiße ich mal. Ich immer Konstanze, wenn es mir nicht gerade geklaut wird. Auf Instagram haben sie mich gesperrt, warum auch immer.
Ja, gut. Das.
Und warum heißt du eigentlich 42 Fragen?
Wegen diesem Ding und der ursprüngliche Idee war, in Twitter sinnlose Fragen zu stellen und hoffen auf Antworten. Außerdem finde ich diese Per Anhalter durch die Galaxie einfach klasse.
Ja. Die 42 einfach, weil es die Zahl ist.
Ja,
genau.
Ich habe
deshalb habe ich mich so genannt.
Die Sendung mit einem letzten Abschweif zu beenden, auf Mastodon gefragt, ihr wacht auf und befindet euch auf einem Raumschiff, welches ist es? Haben auch ganz viele die Herz aus Gold aus Per Anhalter durch die Galaxis genannt. Ansonsten war es immer sehr gemischt, so Star Trek, verschiedene Star Trek-Raumschiffe, ganz viele wollten auf der Nostromo aufwachen. einige auf der Event Horizon, wo ich auch so dachte, so, ja, habe ich neulich das erste Mal gesehen und mich dann so, warum möchte man da aufwachen? Weiß ich nicht.
Ich hätte noch antworten können bei Space Piraten, wo ich mitgemacht habe, auf dem Raumschiff. Rollenspiel-Podcast bei Sud und Dick
gemacht. Ein paar haben die. Ein
paar Folgen Space-Piraten.
Ein paar haben die Serenity aus Firefly genannt. Und ja. War ganz nett. Gab's.
Hat auch jemand auch Erdingen und Raumschiff Erde.
Ja, tatsächlich, ja. Auch Raumschiff Erde, die Erde, haben tatsächlich auch welche genannt. Also auch mit so einem entsprechenden Anführungszeichen. Ein paar haben auch Fahrzeuge aus Perry Roden genannt. Oder Raumschiffe aus Perry Roden. Kann ich mich erinnern. Bei ein paar musste ich googeln und hatte dann aber Bild, ja, habe ich schon
muss
mal.
Muss ich mir den Trädchen nochmal genauer anschauen.
Mhm. Dann packe ich, glaube ich, die Shownotes mit rein. Und würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Und ich bedanke mich für eure Zeit.
Ich bedanke mich, dass ich mitmachen durfte.
Ja,
gleichfalls.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Hat wieder Spaß gemacht, lieber Mr. Schneider.
Ja.
Ihr wisst jetzt, was ein Teppichstrüpper ist.
Ja, das wissen wir. Ja.
Ah ja. Wir wissen noch, was ein Tittentaster ist.
Ja, genau.
Das war mir ganz arg im Hintergrund schon. Das habe ich schon gehört, diese Geschichte.
Ich muss mal meinen Co-Podcaster von Nerd-Emission Michael fragen, der wohnt in Lübeck, beziehungsweise einem kleinen Vorort, der zu Lübeck gehört, ob der davon weiß. Was damit auf sich hat.
Ja, ein Bärliches.
Und wir wissen, dass Leute mit Gin Tonic in der Bar benebelt wurden.
Ja, genau.
Aber im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Ja, genau. das ist,
wir wissen jetzt, wo der Begriff benebelt herkommt. Ja. Nee, danke für die Einladung. War wirklich wieder mal schön.
Ja.
Danke, dass ich so spontan mitmachen durfte.
Ja. Mich, dass es
hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, freue mich, dass sich noch jemand gefunden hat. Mhm. Ja, dann gucken, vielleicht kriegen wir im April wieder eine Sendung zustande und ansonsten sehen und hören wir uns auf jeden Fall auf dem Podstock wieder und mit auch sehr großer Wahrscheinlichkeit auch beim Dave's Podcast am 9. September in der CBS in Berlin.
Ich hoffe, dass ich den endlich mal schaffe.
Und so war Gott uns lässt auch auf dem Kongress Ende des Jahres in Hamburg.
Mhm.
In diesem Jahr.
Ja.
Ja.
Guti, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
Jupp, tschüss.
Guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem.
Wann immer ihr das hört, ja.
Richtig. Tschüss.
Tschüss. Ciao.